Werkstatt.bbb.de. Digitale Bildung in der Praxis. Das Werkstattgespräch.
Herzlich willkommen zum Werkstattgespräch. Ich freue mich, Professor Dr. Horst Niesito begrüßen zu dürfen. Sie sind Professor für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik an der PH Ludwigsburg. Heute geht es uns um grundsätzliche Fragen des Einsatzes neuer Medien im Schulunterricht, wie beispielsweise, wozu eigentlich Medienbildung? Und das ist die erste Frage, die ich Ihnen auch gerne stellen würde.
Ja, wozu Medienbildung? Ich würde mal ganz grundsätzlich sagen, um einfach mit Medien und medialen Phänomenen in dieser Welt bewusster umzugehen, reflektierter umzugehen. Das fängt damit an, wie man selbst beispielsweise Informationen sich beschafft, wie man die auswählt, wie man die bewertet, wie man da Qualität erkennt, ja. Es geht weiter über die Frage jetzt im schulischen Kontext, wenn man auch gemeinsam sich mit Themen auseinandersetzt, wie man heutzutage verschiedene Tools auf Lernplattformen nutzt, sinnvoll nutzt, um gemeinsam sich auszutauschen. Es geht weiter, was schon immer ein Thema war, wie man auch mit Bildern umgeht, mit Filmen umgeht, spielt ja auch heute im Internet eine große Rolle. Dazu gehört einfach auch ein gewisses Wissen, was Bilder auszeichnet, was die Sprache der Bilder, die Möglichkeiten der Bilder sind. Es geht weiter über Fragen von Orientierungen, wo Medien Orientierungen geben, in unterschiedlicher Weise das zu überlegen, was einem da wichtig ist. Das große Thema heute, Umgang mit Datenschutz, Datensicherheit, wo immer wieder auch Schülerinnen und Schüler sagen, da brauchen wir auch noch mehr Hintergrundwissen. Viele können technisch gut mit Medien umgehen, aber da hapert es oft. Berufliche Bildung ist ein großes Stichwort. In nahezu allen Berufen spielen heute Medien eine ganz wichtige Bedeutung. Wie funktionieren die? Was für einen Stellenwert haben die da? Bis hin zu Fragen, wie kann ich mich politisch auch einmischen in diese Gesellschaft? Wie kann ich meine Ansichten, meine Interessen artikulieren, gemeinsam mit anderen, für welche Öffentlichkeit. Also es ist ein ganz breites Spektrum von Facetten, wo es um Medienbildung geht.
Okay. Sie haben 2009 einen Vorschlag für ein Grundlagenmodul Medienbildung gemacht, das in die Lehrerausbildung integriert werden soll. Oder so die Forderung, der Vorschlag. Was ist denn daraus geworden? Hat diese Integration tatsächlich stattgefunden? Ist Medienbildung an der PH Ludwigsburg ein großes Thema?
Ich denke, das ist ein wichtiges Thema an der PH Ludwigsburg. Wir hatten das damals zusammen mit der Landesfachschaft Medienpädagogik entwickelt und haben dann auch versucht, das Stück um Stück umzusetzen. Also an der PH Ludwigsburg ist es inzwischen insofern gelungen, Teile von diesem Konzept umzusetzen. Wir haben beispielsweise in den neuen Prüfungs- und Studienordnungen von der Lehramtsausbildung, die jetzt gültig sind, es geschafft, dass beispielsweise in Erziehungswissenschaft eine orientierende Veranstaltung ist für alle Studierenden im Lehramt, um mal ein Verständnis zu erarbeiten, worum geht es überhaupt heute mit Medien in der Gesellschaft, was ist die Welt der Medien, wie hängt es mit einem selber zusammen, wie hängt es mit dem späteren Berufsfeld zusammen. Das ist also eine orientierende Vorlesung. Mhm. Und wir sind im intensiven Gespräch mit den Fächern, auch da weitere Bausteine zu realisieren. Das ist nicht ganz einfach, weil es halt um viele, viele Abstimmungen da geht. Mhm. Was wir noch nicht erreicht haben, sind wirklich so ein Modul mit, sage ich mal, 6 bis 8 Semesterwochenstunden, wo man auch stärker mit Medien praktisch arbeitet, projektorientiert arbeitet. Da gibt es Angebote, aber da fehlen uns nach wie vor zum Beispiel praktische Ressourcen für Tutoren, fürs Medienzentrum, damit da entsprechende Angebote gemacht werden. Und da hoffen wir, dass wir da vom Land auch noch mehr Mittel bekommen, damit es eben nicht so bei einer orientierenden Veranstaltung für alle bleibt.
Wie kommt es denn an bei den Studierenden?
Das kommt bei denen gut an, wenn sie sich dann mal drauf einlassen auch. Ja, und wenn sie dann merken, gerade die praktischen Teile, die wir anbieten, gerade bei den Studierenden, die da mitunter im Lehramt auch noch Vorbehalte haben, auch praktisch was mit Medien zu machen, wenn die dann merken, oh Mensch, da kann ich ja ganz tolle Sachen auch produzieren und gestalten. Also wenn mal sozusagen die erste Hemmschwelle überwunden ist, sich darauf einzulassen. Und dann sagen viele, die vorher vielleicht noch zurückhaltend waren, oh ja, Mensch, da kann ich jetzt doch Bezüge herstellen, was das mir bringt, persönlich jetzt auch. Also nicht nur das zu nutzen, Medien, sondern auch mit Medien aktiv zu gestalten. Da haben wir schon viele gute Rückmeldungen bekommen. Es ist natürlich, aber das ist keine Frage jetzt nur für die Medienpädagogik. Es ist eine Frage, wie ist das Studium insgesamt strukturiert? Und da gibt es Studiengänge, die gerade nach dieser Bachelorreform etwas überlagert sind, überladen sind, auch mit sehr vielen Themen, mit sehr vielen Abschlüssen. Und da sind wir auch dabei, in Ludwigsburg das zu entzerren und mehr Räume zu schaffen, ohne dass das nicht immer gleich bewertet oder gar benotet wird, dass dann ja auch experimentiert werden kann und dass auch freiere Formen vom Studium möglich sind.
Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie schon auf eine gewisse Zurückhaltung bei den Studierenden treffen, eine anfängliche Zurückhaltung. Das scheint sich ein bisschen wie so ein roter Faden durchzuziehen, was Medienbildung und Schule anbelangt. Das ist ein bisschen zäh, gestaltet sich ein bisschen zäh. Woran liegt das dann, dass neue Medien in der Schule noch nicht so wirklich angekommen sind, obwohl die ganze Welt drumherum praktisch sehr davon geprägt ist?
Das hat sicherlich, also aus meiner Sicht, viele Gründe. Es ist auch höchst unterschiedlich. Man muss wirklich in den einzelnen Schulen schauen und in den einzelnen Bundesländern schauen, wie weit man da gekommen ist. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, ja, die Studierenden von heute ist einfach eine andere Generation. Auch die Lehramtsstudierenden, die sind offener und da wird es langfristig positiv vorangehen in der Integration von Medien. Andere Studien besagen auch aus den letzten Jahren, dass auch bei den Studierenden heute im Lehramt jetzt gerade auch noch starke Vorbehalte sind, Stichwort medialer Habitus, prägende Faktoren der eigenen Erziehung. Das ist, denke ich, ein Punkt, der auch in nächster Zeit noch genauer untersucht werden muss, ob es nicht da doch Änderungen gibt. An der Schule ist es so, wie gesagt, es gibt da unterschiedliche Entwicklungen, es gibt da sehr viele positive Ansätze, aber insgesamt ist es nach wie vor so, dass Medienbildung es schwer hat, sich in den einzelnen Fächern zu integrieren. Viele Lehrer machen erstmal das, was von den Fächern her so verlangt wird. Und da haben wir nach wie vor nicht die Situation, dass also systematisch auch Aspekte, Dimensionen von Medienbildung integriert werden. Und da hoffen wir, dass es durch die Vorgaben jetzt aktuell, die Kultusministerkonferenz hat da eine Erklärung abgegeben, dass also künftig in der Ausbildung auch Medienbildung ein verbindlicher Bestandteil ist. Das ist also ein Punkt, wo wir hoffen, dass es sich verbessert. Auch was die Evaluation von Unterricht betrifft, da ist es bisher nicht so, dass auch Medienbildung auch ein fester Bestandteil von Evaluation ist. Auch da hoffen wir, wenn sich da mal was verbessert, dass es da die Situation sich ändert. Generell ist es so, es kommen halt viele Themen heute dazu. Die Gesellschaft entwickelt sich enorm weiter. Es gibt andere Themen, die auch wichtig sind: Umwelterziehung, Gesundheitserziehung und so weiter. Viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, wie soll man das alles noch schultern? Und da kommt es in der Tat auch darauf an, ein ganz anderes Verständnis von Schule zu entwickeln und auch andere Strukturen zu entwickeln. Hier auch meiner Ansicht nach in verschiedenen Bereichen die Stoffe da durchzugehen und es zu entzerren, mehr Raum zu schaffen, gerade für wichtige aktuelle Themen und auch die Möglichkeiten, beispielsweise im Nachmittagsunterricht da zu erweitern, dass also dort auch mehr Arbeitsgemeinschaften stattfinden, wo Dinge vertieft werden, wo auch in Projekten gearbeitet werden, wo auch Kooperationen außerhalb der Schule viel, viel mehr entwickelt werden. Da ist es leider immer noch nicht so, dass das auf einem Niveau stattfindet, was wünschenswert ist.
Trotzdem stellt sich mir immer noch die Frage, warum das so lange dauert. Ich meine, neue Medien oder Medien an sich, Medienarbeit spielt ja schon eine Weile eine Rolle, auch an Schulen. Und es erschließt sich mir nicht ganz, wie sich die Schule da so rausziehen kann.
Ja, das ist in der Tat eine Frage, die mich auch wundert, weil ja in dieser Gesellschaft, in allen Bereichen, ja, von der Arbeitswelt über die Kultur, die Bildung, das eine zentrale Frage ist. Und ich denke, ein Faktor ist, dass auch im politischen Raum, es ist ein Faktor, nicht der alleinige, bislang nicht in der Deutlichkeit dieses Thema nach vorne gebracht worden ist. Ja. Und ich erwarte hier wirklich aus dem politischen Raum viel deutlichere Zeichen und auch Maßnahmen, die Medienbildung an Schulen voranzubringen. Es gibt viele Deklarationen, viele Absichtserklärungen, aber wenn man hinschaut, was wird wirklich gemacht, wo ist die Umsetzung, da gibt es wirklich noch sehr, sehr viel zu tun. Und deswegen haben wir ja vor 2 Jahren die Initiative Keine Bildung ohne Medien gegründet, damit wir einfach im politischen Raum dieses Anliegen noch viel deutlicher machen und auch aufzeigen, das ist ein zweiter Punkt, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Handlungsfeldern, wie das zusammenhängt. Ich denke, wir kommen letztlich nicht voran, wenn wir das nur isoliert tun, sondern es ist wichtig, dass man gemeinsam mit anderen Bereichen, jetzt im Bereich Schule, frühe Bildung, Erwachsenenbildung, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen deutlich macht, also wo da gleiche Interessen sind, auch ähnliche Interessen sind und wie man Medien integriert und es nicht nur als isoliertes Thema behandelt.
Kann das auch damit zusammenhängen, dass unter Lehrenden auch, also unter Lehrerinnen und Lehrern auch ein bestimmter Habitus vorhanden ist? Sie sprachen ja vorhin von dem medialen Habitus. Gibt es denn auch einen Habitus des Lehrenden, der sich so ein bisschen als Einzelkämpfer zeigt und über seine fachliche Kompetenz nicht so viel mehr leisten möchte?
Das ist eine wichtige Frage, ein wichtiger Punkt. Also schon in der Hochschule gibt es leider nach wie vor Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Bereichen, die die Möglichkeiten digitaler Medien nicht oder nur sehr zurückhaltend einsetzen. Und da würde ich sagen, da ist das Vorbild einfach wichtig, ja. Und zwar jetzt nicht nur bei medienpädagogischen Seminaren, da setze ich das mal voraus, sondern in allen Bereichen der Ausbildung, ob da Lehrende auch selbst Medien sinnvoll kreativ einsetzen, ob das ein selbstverständlicher Bestandteil ist, auch der Hochschullehre. Und da hapert es. Und ich denke, das ist eine Aufgabe, auch hochschuldidaktisch, dort einiges zu tun, Angebote zu machen, den Mehrwert zu verdeutlichen, dass also akademische Medienkompetenz, wie das einzelne Kolleginnen und Kollegen ausdrücken, auch zu einem elementaren Bestandteil auch der Hochschullehre werden für Studierende und für Lehrende, sich da mit den Möglichkeiten viel besser vertraut zu machen.
Sie setzen sich ja auch mit sozialer Benachteiligung und soziokulturellen Unterschieden im Zusammenhang oder Zusammenspielen mit Medien auseinander. Schaffen denn neue Medien neue soziale oder soziokulturelle Unterschiede?
Meine Grundthese da ist, dass die soziale Benachteiligung nicht von den Medien herkommt, sondern dass es vor allen Dingen damit zusammenhängt, was für Anregungsmilieus Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler in ihrem Alltag haben, um mit Medien reflektierter, kreativer umzugehen. Und das sind eben die Ressourcen in dieser Gesellschaft nach wie vor sehr unterschiedlich verteilt. Und es geht auch zum Beispiel um die Frage der Konzepte, wie Unterricht gemacht wird und wie da Medien einbezogen werden. Wir wissen aus verschiedenen Studien beispielsweise, dass die Integration von Bildern, von Bewegtfilmen ganz wichtig ist, um Kinder und Jugendliche, gerade die aus bildungsbenachteiligten Milieus kommen und die wir Bereich von Verbalsprache und so weiter nicht so fit sind, ja, und sich da das so im Alltag integriert ist, ja, diese ganzen Ausdrucks- und Reflexionsformen, dass die sich damit schwerer tun und dass es wichtig ist, eben auch diese anderen Möglichkeiten, Bilder und Musik zu integrieren. Und wir haben Beispiele, wo man das tut, zum Beispiel im Bereich der Sprachförderung, ja, dass dann auch Fortschritte zu erzielen sind, dass es möglich ist, aus dem Modus der Produktion heraus, der praktischen Gestaltung, auch über Bilder zu reflektieren und dass auch Beispiele vorhanden sind, wo das auch der Sprachforderung, der Wortsprache dient, beispielsweise jetzt mit jungen Migrantinnen und Migranten, die noch nicht so lange in Deutschland leben. Da fanden also Studien statt, wo man das entdeckt hat. Und eng geführte Konzepte der Sprachförderung, die so im Dreiviertelstundentakt stattfinden an Schulen, ich denke, das ist meines Erachtens nicht die Perspektive. Man sollte das eben um andere mediale Ausdrucksformen erweitern und könnte dadurch viel mehr Fortschritte gerade in diesem Bereich erzielen.
Dann wäre die These, dass neue Medien die sozialen Unterschiede eher verringern können, wenn sie zielgerichtet eingesetzt werden.
Davon bin ich fest überzeugt, dass das möglich wäre, wenn mit entsprechenden Konzepten gearbeitet wird. Es gibt Prinzipien, Grundsätze, die in vielen Projekten sich als sinnvoll erwiesen hat. Stichworte sind niedrigschwellige Angebote, Lebensweltorientierung, eben Integration des Präsentativen, der Bilder, Körpersprache, Musik. Dass eben es wichtig ist, zu produzieren und nicht nur über Medien zu sprechen und aus eben dem Produzieren, aus diesem Modus heraus auch reflexive Prozesse zu befördern. Und wenn man das endlich auch in der Breite mehr machen würde und nicht nur in einigen wenigen Modellprojekten, dann könnten in der Tat die Medien da einen Beitrag zu leisten. Und es gibt natürlich noch die alte Frage des Zugangs zu Medien. Das darf man nicht vergessen. Das hat sich zwar gerade bei Jugendlichen sehr angeglichen, also die Zugänge eigentlich weitgehend da sind. Aber wenn man jetzt bestimmte Gruppen anschaut, beispielsweise die Menschen ohne Hauptschulabschluss, vor allen Dingen auch dann ohne Erwerbsarbeit und es gibt noch weitere Gruppen, dann ist es nach wie vor so, dass um die 30% in diesen Gruppen überhaupt das Internet beispielsweise nicht oder nur ganz selten nutzen. Und da kommt es eben darauf an, was man für Ansätze entwickelt, um auch diese Chancen aufzuzeigen und diese Menschen auch zu motivieren, diese Möglichkeiten zu nutzen.
Gerade Fächer wie Geschichte beispielsweise oder Politik, denen haftet ja oftmals der Charakter des langweiligen, alten, trockenen, verstaubten an. Wie können denn neue Medien dieses Image brechen oder können sie es überhaupt?
Also brechen ist jetzt wieder ein schöner Anspruch, aber sie können erstmal ganz andere Impulse und Möglichkeiten aufzeigen, beispielsweise Geschichte. Also ich habe das früher noch so erlebt, dass es oft so ging, bitte Buch aufschlagen, Seite so und so viel und heute ist das und das Ereignis, das historische Ereignis dran und dann wird das da behandelt. Ich könnte mir da vorschlagen, dass man zum bestimmten historischen Ereignis, egal welches jetzt, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, was auch immer, ja, dass man dort einfach Internetrecherchen auch macht und zum Beispiel guckt, wie in den verschiedenen Ländern verschiedene Kräfte so Ereignisse auch darstellen oder interpretieren. Wo gibt es hier Ähnlichkeiten in der Darstellung und Interpretation? Wo gibt es auch Unterschiede? Das könnte man auch beispielsweise mit Sprachenlernen verbinden, bis hin auch zu Kontaktaufnahmen mit anderen Klassen in anderen Ländern. Da gibt es ja auch Projekte, diese E-Twinning-Projekte, als ein Beispiel jetzt. Oder im Bereich Politik. Ich habe vorhin von der Bedeutung der Bilder gesprochen, auch für unsere Wahrnehmung und auch für die Konstruktion von Weltbildern. Ja? Dass man da eben nicht nur jetzt über diese politischen Inhalte spricht, sondern auch über die Frage, wie werden sie eigentlich rübergebracht? Wie werden sie mit Bildern rübergebracht? Wie sind diese Bilder konstruiert? Was drückt sich in diesen Bildern aus an Emotionen, an Stimmungen, aber auch an Interessen? Und dass man das mal auch zum Gegenstand macht, dass man nicht nur darüber spricht, sondern dass man auch sagt, dass die Schüler selbst da Beispielmaterial mitbringen, ja? Dass sie sogar selber Sachen auch produzieren und filmen, dass sie beispielsweise mal von verschiedenen Dokus oder Nachrichtensendungen zu einem bestimmten politischen Thema selber was zusammenstellen und dass man das dann mal vergleicht. Das sind alles Möglichkeiten und Methoden, dort mehr methodische Abwechslung und mehr Lebendigkeit in den Unterricht zu bringen.
Manchmal, wenn ich an Schulen unterwegs bin, frage ich mich, sehe ich in Klassenzimmern zum Beispiel interaktive Whiteboards? Die sind ja relativ im Kommen. zumindest an einigen Schulen. Und wenn man die Lehrer dann fragt, ob sie die einsetzen, sagen die, nee, wir nutzen die kaum oder vereinzelt. Manche Lehrer nutzen die. Was glauben Sie, woher das kommt? Und vor allem, warum bekommen die Schulen interaktive Whiteboards und warum werden die dann nicht genutzt?
Ja, es gibt immer noch so Techno-Fantasien. Das ist ein Grund, womit es mit zusammenhängt. Das heißt, wenn man technische Geräte, Whiteboard, Tablet, PCs und so weiter zur Verfügung stellt, dass das dann vielleicht doch sich weitgehend selber dann mehr und mehr verankert. Diese Vorstellungen, die es immer noch gibt, finde ich falsch. Das hat man ja auch schon vor 10 Jahren gesehen bei dieser Offensive Schulen ans Netz, wo am Anfang dieser Offensive Schulen ans Netz da so Geräteausstattungen stattgefunden haben und wo man dann doch noch bald gesehen hat, dass es einfach nicht ausreicht. Es ist notwendig, dass gerade auch die Lehrkräfte didaktisches Grundwissen haben müssen, also wie man sinnvoll so Geräte und wann man sie einsetzt. Es ist kein Allheilmittel, sondern es ist eine Möglichkeit unter anderem. Es gibt ja auch die Kritik beim Einsatz von Whiteboards, dass da wieder der Unterricht zu sehr stark zentriert wird, ja, und dass Gruppenarbeit mitunter zu kurz kommt. Also es geht ja nicht um das Entweder-Oder, sondern es geht immer um die Integration von verschiedenen Materialien und Medien in den Unterricht. Das heißt, es bedarf wirklich eines soliden didaktischen und auch mediendidaktischen Wissens, wie man sinnvoll und attraktiv Unterricht macht. Und bisherige Überlegungen von Gruppenarbeit, sozialer Gruppenarbeit, offene Unterrichtsformen, Projektunterricht, das hat sich ja damit nicht erübrigt. Mhm. Ja. Und da sehe ich einen Grund, dass also mitunter immer wieder dann solche Anschaffungen getätigt werden, aber dann wirklich nicht in ein Konzept von gutem Unterricht auch integriert werden.
Okay, dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses interessante Gespräch, für den kurzen Ausflug in die Welt der Medienbildung und der Erziehungswissenschaft, der Forschung darüber. Ja, vielen Dank.
Werkstatt.bbb.de. Digitale Bildung in der Praxis. Das Werkstattgespräch.